Nein, moin moin aus Hamburg und willkommen zur Nettohypertrophie meets Rapid Science in der von euch natürlich lang ersehnten und erwarteten Off-Topic-Edition. Ja. Wir geben dem Trend nach. Ja. Ich habe mir das sagen lassen, dass diese Off-Topic-Themen sehr, sehr im Bodybuilding, in der Bodybuilding-Bubble sehr, sehr in sind. Deswegen machen wir eine komplette Folge Off-Topic heute. Obwohl es sind auch ein paar Fragen dabei, die wir vielleicht beantworten werden, die vielleicht auch ein bisschen Trainingshintergrund haben. Mal gucken, wie weit wir kommen. So, erstmal herzlich willkommen an die Co-Hosts dieser Episode, den Simon und den Thomas. Beide.
Moin, moin.
Moin, moin. ihr könnt leider wieder nicht sehen, wie schick die beiden heute daherkommen in der jeweiligen Form. Aber
nicht? Ich dachte, wir nehmen mit Bild auf.
Wir nehmen mit Bild auf, ja. Aber ich
dann hätte ich mir
ja
den Anzug Audio gar nicht anziehen müssen.
Hätte ich gar nicht anziehen müssen. Aber vielleicht kommt da gleich wieder irgendwas ganz, ganz Polarisierendes oder ganz, ganz Wichtiges, wo ich dann eine Video-Edition draus basteln oder draus basteln lasse. Mal schauen.
Warte, ich muss hier kurz gutes Licht finden. Gib mal Feedback. Alles nicht so gut, ne? Scheiße, ich soll mal trainieren gehen.
Können wir gleich genauso einsteigen, Thomas. Wie ist die Form gerade?
Sehr zufrieden. Training läuft mega, mega gut. Mehr gibt es nicht zu sagen. Ich bin mittlerweile, ich glaube, das letzte Mal, als wir gesprochen haben, hatte ich Push-Pull-Legs einmal die Woche. Kann das sein?
Ja.
Aber ich bin jetzt eigentlich schon seit Ewigkeiten umgestiegen auf zweimal Oberkörper, einmal Unterkörper. Und es war genau der richtige Move, um den nächsten Schritt bei den meisten Übungen zu machen. Also ich kann mich überhaupt nicht beklagen. Mein Training ist momentan so gut getaktet und ich bin bei den allermeisten Übungen so stark wie noch nie.
Mega gut. Wie hast du es, wenn ich fragen darf, von Push-Pull-Beine zu zweimal Oberkörper, einmal Unterkörper, hast du die Anzahl der Übungen oder die Übungen an sich gleichgelassen und einfach nur den Split verändert oder hast du auch die Einheiten an sich dann geändert?
Ich kann es dir sagen, auch wenn ich nicht mehr alles genau im Kopf habe. Also ich hatte zuerst Push-Pull-Legs im Grunde und hatte, glaube ich, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, ich hatte bei Push und Pull ungefähr, ich glaube, drei oder vier Übungen A2 Sätze. Und Beine ist eigentlich so ein gesunder Mix. Zwei Sachen für die hintere Kette, zwei für die vordere, ein bisschen Waden. Adduktoren und das übliche Gedöns. Aber der Beintag ist ja auch gleich geblieben, deswegen gehe ich jetzt nur auf den Oberkörpertag ein. Und damit bin ich halt nicht mehr weitergekommen und ich bilde mir ein, die Gründe dafür zu kennen, dass die Frequenz dann vielleicht doch etwas zu wenig war, bis zur nächsten Einheit quasi zu überleben. Und dann habe ich es erst so gemacht, dass ich bei meinem Push-Tag eine Pull-Übung reingepackt habe und bei meinem Pull-Tag eine Push-Übung reingetan habe. Mhm. Das war schon nicht schlecht, aber hat sich auch relativ schnell aufgebraucht, sage ich mal. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich jetzt komplett zwei Pull und zwei Push an den einen Tag und an dem anderen Tag. Und ich mache jetzt pro Einheit, es sind 3 bis 4 Sätze auf jeweils Push und Pull verteilt. Wenn ich mich eher so fühle und schnell durchkommen muss, dann mache ich zum Beispiel eine Push-Übung mit 2 Sätzen, die andere mit 1 Satz. Wenn ich zum Beispiel samstags gehe und ein bisschen mehr Zeit habe, dann mache ich auch bei beiden Übungen 2 Sätze. Verstehst du?
Ja.
Und das hat bisher sehr, sehr gut geklappt. Also tatsächlich, Beintraining geht auch mit einem Mal. Der Progress hört eigentlich nicht auf. Pull geht die ganze Zeit nach oben und Push, da kommt es jetzt langsam wieder so an die Grenze. Aber da bin ich jetzt auch in Bereichen, wo ich wirklich noch nie war und es ist auch verständlich. Und da bin ich jetzt so ein bisschen am Rumexperimentieren oder werde rumexperimentieren, ob ich vielleicht noch ein bisschen mit dem Volumen spiele. Zum Beispiel, dass ich sage, ich mache jetzt wirklich immer konstant die 4 Sätze oder dass ich vielleicht sogar mal noch einen höher gehe oder vielleicht auch mal einen tiefer. Je nachdem muss ich mal schauen. Aber dass quasi diese Entwicklung von Push-Pull-Beine dahin, wo ich jetzt bin, hat super geklappt und ich habe einfach nur logisch gedacht und auf meinen Körper gehört, was der mir gesagt hat, so, weißt du, und das ist mega, mega gut aufgegangen. Und ich mache trotzdem relativ wenig, also ich denke, die meisten werden jetzt denken so wenig, ja, aber es ist, klappt bei mir wirklich richtig, richtig gut momentan. Sehr zufrieden mit dem Training.
Mega, klingt sehr gut, ja, klingt sehr gut.
Bist du dabei auch am Gainen tatsächlich? Also am Körpergewicht gainen?
Ich war die ganze Zeit so bei 96 Kilo und bin jetzt so Richtung 98 relativ stabil. Aber ich würde jetzt nicht krass sagen, dass ich so mega krass am Gain bin. Also das ist eher so Essen, eher intuitiv, um ehrlich zu sein. Und ja, wenn ich mehr Hunger habe, dann esse ich ein bisschen mehr, wenn weniger, dann ein bisschen weniger. Und also es ist jetzt nicht so eine ausgeschriebene Massephase. Ja, habe ich auch nicht so, bin ich Bock drauf. Also ich denke, falls du darauf hinaus möchtest, ich meine, ich kann es auch nicht zu 100% beantworten, aber ich glaube nicht, dass die Gains, die ich jetzt gemacht habe, wirklich mega krass an dem Körpergewicht selbst lagen. Weil ich glaube, das, was ich jetzt leiste mit 98, könnte ich auch wirklich locker mit wahrscheinlich 97, 96, 95 machen.
Hm. Ja, aber hast du dann, gut, du hast es gerade eigentlich schon gesagt, aber Ambitionen auch mit deinem Körpergewicht nochmal hochzugehen oder steht es für dich momentan nicht so?
Momentan nicht wirklich, ehrlich gesagt. Ich weiß ja eh bei mir, also ich sag mal 98 Kilo auf 2 Meter ist jetzt nicht besonders viel, aber ich fühle mich damit gut im Alltag. Ich komme gut durch, ich kann sehr, sehr gut trainieren. Und bei mir fängt es halt so ab 105 an, so ein bisschen zu werden, dass die Qualität bei allem so ein bisschen schwindet. Aber um auf 105 zu kommen, ja, da müsste ich so viel mehr unternehmen. Dafür habe ich momentan auch gar nicht die Zeit und die Nerven.
Ja, okay. Also ist einfach nicht oberste Priorität aktuell.
Nee. Ja. Aber ich denke mir, solange Training läuft, ich zufrieden bin und Progress erzeuge, ist es auch absolut cool für mich.
Ja, absolut. Absolut.
Ich glaube, das wird sich auch über die nächsten Jahre wird sich das dann auch nochmal krass sichtbar machen, auch wenn man ja jetzt nicht so ambitioniert pro Monat da irgendwie an allen Rädchen dreht. Auf jeden Fall. Es ist und bleibt halt die Trainingsperformance da der Indikator, ne?
Genau, das sage ich auch. Also ich denke, für mich ist das der wichtigste Indikator und wenn Progressive Overload da ist, dann ist für mich eigentlich auch alles gut.
Ja, interessant. Interessant. Meinst du denn, dass du mit, wenn wir jetzt mal sagen, du würdest nur, keine Ahnung, 94 oder 93 Kilo wiegen, dass du dann auch die gleiche Performance bringen würdest?
Ich habe ja nur den Vergleich zu meiner Prep damals und da habe ich relativ lange in den allermeisten Übungen die Performance gehalten, außer beim ADL. Die ist komplett in den Keller gegangen, aber so richtig. Ja, so von 205 oder 210 auf so 160 mit einem gebrochenen Rücken. Und dann habe ich die auch rausgenommen.
Ja, weil die Frage rührt so daher, meint ihr, dass dieses Thema Körpergewicht als Kontergewicht gegen das Gewicht, das auf einen einwirkt, doch ein Faktor ist?
So ein relevanter Faktor? Masse bewegt Masse?
Ja, genau.
Ja, ein bisschen auf jeden Fall. Also definitiv.
Ja.
Ich glaube auch, das kann so ein Stück weit, je nachdem, wie fett du wo bist, auch eventuell ein bisschen an den Hebel drehen und so weiter, deinen inneren Hebeln. Aber ich für mich, ja, ich will das nie als Ausrede gelten lassen. Oder zum Beispiel, wenn ich in der Prep war, ich wollte das nie als Ausrede gelten lassen. Ich bin ins Training gegangen und ich habe zumindest versucht, das Alte zu matchen, ja, oder zu pushen. Und deswegen, mir persönlich ist es immer egal, weil wenn ich erstmal damit anfange und darüber philosophiere, was wie sein könnte, weißt du, dann setze ich mir das schon so in den Kopf und gebe mich zufrieden mit diesen Nicht-Progress oder vielleicht sogar mit dem, wie nennt man das Gegenteil von Progress? Könnt ihr mir kurz auf die Sprünge halten?
Regression,
ja. Genau.
Ja, ich würde das ja auch gar, ich meine jetzt gar nicht so im Diät-Szenario, sondern eher im Aufbauszenario. Also nach oben hin. Weil also, da habe ich tatsächlich so ein bisschen die Beobachtung schon über die Jahre gemacht, dass es wirklich Athleten gibt, die da wirklich stark von profitiert haben, mal über ein bestimmtes Gewicht wegzukommen, 2-3 Kilo drüber, was sie sonst nie hatten. Und dann ist es tatsächlich auch, kann man jetzt nicht einzig darauf zurückführen, aber auch wirklich in der Performance nochmal einen richtigen Sprung nach oben gegangen. In einigen Movements, gerade so Push-Movements oder halt alles, wo du, ne, klar, auch Stabilisation brauchst, auch T-Bar und so eine Geschichten, ist echt schon gut nach oben gegangen.
Ja. Also ich denke schon, dass es bis zu einem, also dass es ein Stück weit damit zusammenhängt oder dass ein höheres Körpergewicht auf jeden Fall kein Nachteil ist, um auch mehr externes Gewicht zu bewegen. Ich denke schon, dass das bis zu einem gewissen Grad vielleicht stimmt. Vermutlich aus unterschiedlichen Gründen. Ich denke zum einen, dass wenn, sagen wir, Arne, du, nehmen wir dich plus 10 Kilo, ansonsten, ja, also einfach die gleiche Person, nimmt 10 Kilo zu, trainiert parallel, dann wirst du wahrscheinlich mit 10 Kilo mehr Körpergewicht auch irgendwo mehr Muskelmasse haben, keine 10 Kilo mehr, aber vielleicht, keine Ahnung, ein Kilo oder zwei. Das heißt, dadurch wirst du schon mal wahrscheinlich mehr Gewicht bewegen können, weil du mehr kontraktile Masse in deinem Körper hast. Dann zum anderen, wie Thomas gesagt hat, die Hebel in aller Regel ändern sich. Also vielleicht hast du so ein bisschen mehr, wie nennt man es, Weichteilhemmung. Ja, wenn du zum Beispiel eine Kniebeuge machst oder bist an der Leg Press und dann drücken deine Oberschenkel mehr an die Waden und deine Oberschenkel drücken mehr an den Bauch. So, es komprimiert alles ein bisschen mehr und gibt dir diesen Sprungfeder-Effekt ein bisschen mehr.
Als Trampolin-Leg-Press.
Trampolin-Leg-Press, genau, die klassische. also ich denke, das ist ein Faktor. Und vielleicht auch, ich meine, super individuell, aber ich glaube schon auch, dass wenn du jemanden hast, der grundsätzlich immer sehr, sehr, sehr lean unterwegs ist, also wirklich in relativ tiefen Körperfettbereichen, jetzt nicht irgendwie 4-5%, aber das kann bei manchen auch schon 9, 10, 11% sein. Und die zwingen sich da immer so ein bisschen rein und schaffen es zwar irgendwie, das zu halten. Wenn du denen einmal sagst, hey, erlaub dir doch einfach mal 2-3 Kilo hochzugehen, dass dann, sei es auf hormoneller Ebene eben oder, keine Ahnung, auch hier vielleicht Weichteilhemmung, die zunimmt, dass diese Leute dann schon so einen recht starken Sprung irgendwo haben, weil sie sich sonst halt immer sehr kasteit haben und ihre Leistung sehr nach unten gedrückt haben, indem sie sich gezwungen haben, in diesen tiefen Körperfettbereichen zu sein.
Genau die. Also wenn du zuhörst und das gerade so ein bisschen dich triggert, genau die. Okay, lass uns mal in die erste Frage einsteigen. Ich weiß nicht, ob wir die schon mal hatten. Deine Meinung, eure Meinung zum Hybrid-Hype bei vielen Influencern, nur ein Trend, um angesagt zu bleiben? Fragezeichen.
Die Frage hatten wir definitiv letztes
hatten wir
Mal.
Schon?
Okay. Hatten wir schon. Bin ich mir ziemlich sicher. Und ich fange jetzt einfach an. Ich bin ganz ehrlich, es soll jeder machen, was er möchte. Mir ist es relativ egal. Ich reg mich nicht auf. Ich weiß, ich scroll nicht durch Instagram. Ich habe keinen einzigen Hybridathleten in meiner Freundesliste. So, weißt du, wenn die Bock drauf haben, mach. Verkauf es nicht als heiligen Gral, dass du plötzlich in Ausdauer und Hypertrophie am allerbesten damit fährst, weil das wird sich auf einem hohen Niveau mit hohem Umfang nicht vertragen ab einem gewissen Punkt. Und das war's, was ich dazu zu sagen habe.
Ja, also ich glaube, A ist der Begriff Hybridathlet, glaube ich, bei den meisten auch überhaupt nicht angebracht. Also so rein per Definition, also sind die meisten sicherlich keine Hybridathleten, also sehe ich nicht so. Die machen meistens immer noch mehr Krafttraining, als dass sie wahrscheinlich Ausdauertraining machen, rein vom Zeitaufwand, glaube ich schon. Und ich glaube, dass dieser Trend, glaube ich, schon daher rührt, dass du in den sozialen Medien natürlich dadurch eine viel größere Zielgruppe erreichst. Weil du natürlich greifbarer wirst. Ne, du läufst, du machst, ja, was weiß ich, schiebst halt einen Schlitten durch die Gegend. Das sind da alles so Sachen, die findet man halt cool, wenn man noch nicht so into it ist halt, ne? Und klar, wenn du irgendwie einen Supplement-Sponsor hast, der jetzt vielleicht auch gerade natürlich versucht, neue Käufergruppen zu erschließen, dann werden natürlich mehr Leute darauf aufspringen. So, ich habe das auch, mir ist das auch durchaus schon aufgefallen. Auch sogar aus dem Powerlifting Leute, die da rausgegangen sind oder sich jetzt auch in diese Richtung bewegen oder komplett rausgegangen sind, fand ich sehr, sehr krass. Wo ich so dachte, hä, okay, jetzt Hyrox, so, fand ich krass. Und da machen ja viele jetzt so ein bisschen mit. Aber ich kann es in gewisser Weise auch bei vielen verstehen, die halt schon sehr, sehr lange im Bodybuilding, im Powerlifting, im was auch immer sind, dass die irgendwann natürlich gesättigt sind von ihrer Sportart einfach und natürlich jetzt irgendwie nach Neuem dürsten. Ne? Also das kann ich völlig verstehen, dass man da einfach neue Wege geht und einfach versucht, sich das wieder ein bisschen Sport und sportliche Leistungsfähigkeit für sich wieder attraktiver zu machen. Da finde ich halt überhaupt nichts Verwerfliches dran. Und das soll, wie Thomas schon sagt, dann auch jeder gerne machen, aber sich vielleicht dann tatsächlich nicht gleich als Hybridathlet titulieren.
Das finde ich einen sehr guten Punkt, Arne. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber ich finde, du hast recht. Also die Leute, die Krafttraining betreiben und dann so einmal die Woche Fußball spielen gehen oder so, weißt du? Und dann so sagen, so, ja, ich bin ein Hybridathlet. Da denke ich mir auch so, ja, ich gehe auch zu Fuß in die Stadt und zurück und nenne mich nicht Hybridathlet. So, weißt
du? Ja, ich komme da halt, immer drauf, weil ich immer an den Frank-Holger Acker denken muss halt, ne, der, weiß ich, ob ich es erzählt habe, der ja halt am gleichen Wochenende bei der GMF gestartet ist und am nächsten Tag einen Marathon gelaufen ist. Das ist ein fucking Hybridathlet, so. Weißt du, wenn du das mal als Definition nimmst, genau, dann sollten viele mal drüber nachdenken.
Aber clever. Erstmal richtig lean werden, um dann kein Gewicht mitschleppen zu müssen, ja, beim Marathon.
Ja. Fuchs. Fuchs. Der alte Fuchs, der Frank. Ja, ich glaube, es macht vielen einfach enorm Spaß. Und das kann ich schon nachvollziehen. Absolut.
Und soll ich dir was sagen? Simon ist ein fucking Hybridathlet. Hast du seine Stories gesehen?
Mit dem
5x800 ja, Meter. Ja. Wer zur Hölle macht das freiwillig?
Ja, es war schon eklig, muss ich sagen.
Habe ich mir gedacht. 800 Meter Lauf, früher in der Grundschule, Bundesjugendspiele, letzte Übung. Ich konnte springen, ich konnte laufen, ich konnte sprinten. Was ich nicht konnte, war 2 Runden in diesem Scheißstadion zu laufen. Tot. Mein Respekt, Simon.
Wie viel Pause zwischen den 800 Metern?
Ich habe tatsächlich dieses Mal nicht getrackt. Also ich habe letzte Woche, habe ich schnellere Intervalle gemacht. Da habe ich 8x400 Meter gemacht. Da bin ich quasi immer eine Runde schnell gelaufen und dann eine Runde einfach langsam gejoggt und dann das eben 8x wiederholt. Jetzt bei den 800 Metern habe ich es tatsächlich nicht getrackt, weil ich mit einem Kollegen zusammen im Stadion war und er hat ein paar Sprints gemacht und ich habe dann zwischendurch immer die Zeiten für ihn quasi gestoppt. Ich hätte jetzt mal gesagt, vielleicht, lass es, weiß nicht, 3-4 Minuten oder so gewesen sein. Irgendwas so um den Dreh, ja.
Als richtiger Hybridathlet solltest du ja in deinen Pausen Schattenboxen machen. Hast du das gemacht?
Das hat dieses Mal leider geskippt.
Dann nehme ich alles zurück.
Darf ich mich auch nicht Hybridathlet schimpfen?
Richtig.
Das sind nämlich die ersten Hybridathleten, die es überhaupt gab, waren die, die in den Satzpausen Schattenboxen gemacht haben. Schon vor 20, 30, 40 Jahren.
Und wir haben uns wöchentlich in diesem Podcast oder in gewissen Zeiträumen darüber lustig gemacht. Entschuldigung an alle.
Nicht zu Unrecht. Alles zurück. Okay. Ja. Gut, nächste Frage. Bei welchen Themen habt ihr eure Meinung geändert oder musstet sie ändern?
In Bezug aufs Training jetzt oder in Bezug auf
ja, ich denke mal, Leben? Ne?
Training, ne?
Boah, nee, Simon, ist off-topic.
Ist off-topic.
Geh mal auf dein Leben ein. Das würde mich interessieren.
Mein Leben.
Ja. Wo hast du deine Meinung geändert?
Oje. Also ich glaube, ich habe meine Meinung in so vielen Dingen in meinem Leben schon so oft geändert. Schwierig, irgendwas zu nennen. Nein, aber jetzt mal in Bezug, also jetzt mal beim Training geblieben. Also natürlich sehr, also irgendwo hat das alles, ich sag mal, einen gewissen roten Faden. Aber ich denke, wenn ich überlege, ich habe 2007 angefangen mit Krafttraining. Wenn ich meine Meinung in diesen 17 Jahren nicht geändert hätte, ja, ich glaube, es wär nicht so gut gekommen. Also auf der ganzen Reise gab es schon sehr, sehr, sehr viele Veränderungen. Gute Frage.
Wenn dir nichts spontan einfällt,
kann ja, ich leg mal los, ich überlege in der Zwischenzeit. Ja.
Witzigerweise habe ich für mich selber mehr oder weniger über diese Frage nachgedacht, als ich über meine ganzen alten Reels nachgedacht habe und mich gefragt habe, welche Reels würde ich nochmal so posten? Ja, mit der Meinung und mit dem, was ich da drin gesagt habe. Ob alle noch richtig sind, so im Grunde. Fairerweise muss ich sagen, ich denke, zu 95% würde ich behaupten, ich würde alles genau jetzt nochmal so posten. Aber ich hatte 1-2 Reels, wo ich meine Meinung jetzt mittlerweile ein bisschen drüber geändert habe. Und das ist tatsächlich, weil ich mich damit auch viel beschäftigt habe, so ein bisschen dieses Fatigue-Thema generell. Fatigue so ein bisschen zu klein zu reden und zu sagen so, ach, scheißegal und bla bla bla. Und jetzt bin ich mittlerweile so, naja, weißt du, dein Trainingspensum geht mit Fatigue einher und es wäre schon gut, das so zu takten, dass du zur nächsten Einheit wieder fit bist und pushen kannst, so, weißt du. Dahingehend habe ich so ein bisschen, also ist jetzt auch nicht großartig, aber so ein bisschen meine Meinung geändert, dass ich sage, ich lege jetzt, oder beziehungsweise mir ist bewusst, dass wir viel Fatigue anhäufen mit dem, was wir machen und dass ich allein deswegen meine Variablen im Training besser managen muss. Und ich würde es nicht mehr kleinreden im Sinne von so, dann gehst du halt mit Muskelkater trainieren. So, nein, vielleicht können wir es auch besser machen. Dahingehend habe ich, glaube ich, am meisten meine Meinung verändert. Mhm. Simon, ist dir was eingefallen?
Nicht. Ich glaube, es gibt es noch nicht. Nein, es gibt so vieles irgendwie, wo ich im Laufe der Zeit sicherlich meine Meinung geändert habe.
Sei ich hab jetzt noch einen.
Bitte?
Ich habe noch einen.
Ja, okay.
Noch als wir zusammen in Leipzig waren, ganz, ganz am Anfang, da war ich immer so ein Verfechter von, du musst irgendwie mit Grundübung starten. Grundlos. Ja. Ja, das ist komplett vom Tisch. Komplett vom Tisch. Oder irgendwie diese klassischen Mythen von damals, Freihanteln sind besser, freie Bewegungen sind besser, so für Muskelaufbau. Nee, habe ich komplett meine Meinung zu geändert. Also es geht auch, nicht falsch verstehen, aber ich habe nicht mehr diesen Drang zu sagen, du musst mit einer Grundübung dein Training starten. Das konnte ich früher nicht über mich bringen. Zu sagen, ich könnte auch mit einer Leg Extension starten, statt zum Beispiel mit einer Kniebeuge. Und jetzt sage ich so, Alter.
Könntest du dir vorstellen, dass diese Entwicklung nochmal wieder in die andere Richtung pendelt in ein paar Jahren?
Nein. Also sofern ich nicht sage, ich will jetzt in der Kniebeuge wieder stärker werden, dann würde ich die Kniebeuge als erstes trainieren, klar. Mittlerweile schlau genug, um zu sagen, dass es du kannst es machen, du musst es aber nicht, so in dem Sinne.
Würdest du denn auch immer noch das ähnlich halten für Leute, die jetzt neu in den Sport kommen und sagen, sie wollen nur kosmetisch trainieren?
Ja.
Also die
Also du meinst im Sinne von
die brauchen es nicht, die brauchen es nicht auch nicht zu lernen oder es mal erlebt zu haben, wie eine Kniebeuge geht oder eine Freibeugung funktioniert.
Ich bin ganz ehrlich zu dir. Früher hätte ich gesagt, wahrscheinlich auch mit so Druck von außen, weil das immer früher gesagt wurde, ja doch, musst du mit einem Anfänger machen und bla bla bla. Wenn der Anfänger Bock hat auf Kniebeugen, let's go, dann machen wir es. Wenn er keinen Bock auf Kniebeugen hat und einfach nur hypertrophietechnisch trainieren möchte, dann sage ich mittlerweile, dann muss es genauso wenig sein.
Mhm. Ja. Cool.
Ich fand es witzig, weil du das jetzt gerade gesagt hast. Ich war letztens in einem Podcast, wo mir gesagt wurde, dass ich ja häufig bei Instagram recht kontroverse Äußerungen äußern würde. Wo ich mir dachte, das mag sein, meine Äußerungen sind aber immer sehr, sehr gut belegt. Weißt du? Und deswegen, vielleicht noch so eine Sache, die sich geändert hat von früher, ist, ich sage jetzt öfter einfach meine Meinung und so, wie ich es sehe und wie ich es denke. Ja, völlig unabhängig von dem, was ein Eric Helm sagt oder ein Mike Istertel sagt oder sonst was.
Ja. Ja. Absolut. Ja, vielleicht eine Sache. Ich weiß nicht, ob es eine Meinung ist. Es ist, glaube ich, eher so eine Einstellungsfrage, was sich bei mir geändert hat. Das ist jetzt sehr, ich sag mal, sehr high level, nicht so super spezifisch nach dem Motto, keine Ahnung, ich habe meine Meinung über Frequenz oder so geändert. Aber jetzt so im Laufe der Jahre merke ich schon, dass ich auch meine Einstellung gegenüber Training definitiv verändert habe. Also früher, ich meine, Training war auf meiner Prioritätenrangliste an Nummer 1 über Jahre. Es gab nichts anderes. Training, Training, Training. Der Alltag wurde nur nach dem Training ausgerichtet. Und auch heute, Training ist ein super wichtiger Bestandteil und ein super wichtiger Teil einfach meines Lebens. Und wird er hoffentlich auch immer sein. Aber ich sehe mittlerweile auch vieles viel lockerer als früher. Also wenn ich irgendwie mal einen Tag habe, ich fühle mich nicht fit, ja, dann mache ich halt auch einfach mal nicht so viel. Und dann ist mein Tag trotzdem nicht schlecht deswegen. Oder wenn ich im Urlaub bin, dann ist es nicht so wie früher. Ich gucke, okay, gibt es da auf jeden Fall ein Gym in der Nähe oder zumindest ein Hotelgym? Ansonsten gehe ich woanders hin. So, das ist mittlerweile, wenn ich halt mal eine Woche nichts mache, dann ist es völlig gechillt. Also ich bin viel entspannter mittlerweile, was mein Training anbelangt. Oder vielleicht auch ein sehr praktisches Beispiel. Das hätte mich früher komplett gekillt. Früher Ich hatte einen super strikten Trainingsplan. Ich muss genau die Übung in genau der Reihenfolge machen. Genau die Anzahl an Sätze, genau die Reps, genau die Pausenzeit. Wirklich alles streng durchgetaktet. So mittlerweile, wenn ich sage, okay, ich gehe ins Gym und ich will anfangen mit, keine Ahnung, mit Schulterdrücken und das Rack oder die Bank oder die Maschine ist halt belegt, ja, dann mache ich halt was anderes. So.
Dann warten.
Nee, nicht mal warten. Also dann sage ich eher, okay, gut, ich mache halt eine andere Übung zuerst und dann mache ich das halt später. Klar, dann bin ich vielleicht an dem Tag in der Übung nicht so stark, weil ich einfach schon vorermüdet bin. Aber es juckt mich dann nicht mehr so. Eben, aber es ist eher, glaube ich, eine Einstellungssache, die wahrscheinlich auch einfach mit den Jahren, wenn man so lange im Training unterwegs ist, sieht man einfach vieles entspannter, als wenn du seit 2 Jahren den Sport machst, vielleicht das Ganze auch auf Wettkampfebene, dann ist das natürlich alles unfassbar wichtig für dich, dass es auch perfekt läuft und ja.
Simon, ich bin sowas von bei dir und das ist ja das, was ich am Anfang zu meinem Training gesagt habe. Ich habe 2 Übungen und mache 3 bis 4 Sätze. Erstens, ich hätte damals niemals nur 3 bis 4 Sätze in 2 Übungen gemacht. Ich hätte 8 bis 10 gemacht. Und zweitens hätte ich niemals gesagt, ich mache 3 bis 4, sondern ich mache 8 straight. Das steht da so und das mache ich.
Ganz genau, ja.
Ja, kann ich auch nur widerspiegeln. Das sehe ich genauso. Ich war jetzt gerade im Urlaub und habe da auch wieder die Erfahrung gemacht. Wenn das Training irgendwie in der Zeit gerade als mit Familie halten, wenn das Training halt irgendwie sich zufällig ergibt, weil es passt und ein Gym ist um die Ecke oder es ist im Hotel, dann mache ich das. Wenn es sich aber nicht ergibt, dann ist alles cool. Und ich kann auch mittlerweile 2 Wochen einfach gar nicht trainieren. So, weil es einfach gar keinen Unterschied macht. So, ne? Und ich glaube, wie du schon gesagt hast, Simon, dass man das nicht als Erfahrungswert gleich irgendwie hier hört und dass das genauso wird, sondern du musst da einfach Erfahrungswerte sammeln, die dir dann die Sicherheit geben, das auch so durchzuführen und damit dann d'accord zu sein. Ne? Das ist einfach am Anfang einer Trainingskarriere, da werden die Leute, die jetzt 3, 4 Jahre trainieren und in das Gym trainieren, so, die werden, würden jetzt sagen, so, ja, ihr habt es auch nicht verstanden, so. Also ihr seid jetzt zu weich geworden, 100%. Weißt du so? Und da würde ich sagen,
vielleicht haben sie auch recht, Arne.
Ihr habt ja eh nichts
erreicht. Und genau, deswegen denkt ihr so.
Ich würde denen auch sagen, ja, du hast auch absolut recht und ich gebe dir die Hand und ich danke dir, dass du mir das jetzt nochmal sagst und ich würde denen gar nicht widersprechen, weil das auch gar keinen Sinn macht. Aber es ist halt immer interessant zu sehen, wie diese Menschen dann, wenn man sie dann ein paar Jahre verfolgt, dann genau in diesen Phasen, in die wir dann halt gekommen sind, auch reinkommen und dann, ne, also das beste Beispiel sind halt auch immer so Leute aus dem Umfeld von John Peters, so, die jetzt auf einmal alle super, super auf Technik Wert legen und, ne, und Gewicht ist doch nicht so wichtig, so. Also diese ganzen Prozesse, die durchlaufen ja alle irgendwann so. Und irgendwann wird auch die ganze Szene nicht mehr tracken, ihre Ernährung nicht mehr tracken und sie wird vielleicht auch irgendwann ihr Training nicht mehr so intensiv tracken, so. Ja, weil du dann halt schon 20 Jahre trainierst und das dann auch nicht mehr so brauchst und trotzdem weißt.
Und vielleicht auch ein bisschen, Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort falle, aber vielleicht so ein bisschen die Erfahrung hast, dass auch alles in einem gewissen Spektrum funktioniert und es nicht immer nur dieser eine Punkt ist, den du machen musst, um voranzukommen, sondern dass du, ja, wie ich gesagt habe, einen gewissen Spielraum hast, wo es trotzdem funktionieren wird, ja. Wie ich zum Beispiel gesagt habe, nur um ein Beispiel zu bringen, ich werde mit 3 Sätzen Progressive Overload machen und ich werde es auch mit 4 machen. Verstehst du, was ich meine? Es ist nicht immer dieses eine festgefahrene, starre Ding, sondern es ist dynamisch.
Ja.
Ja. Ja.
Ja. Ja,
alright. Absolut, ja. Nächste Frage. Meinung zum aktuellen Anti-Supplement-Trend. Gibt es einen Anti-Supplement-Trend?
Hätte ich tatsächlich gesagt, ja, auch wenn ich es nicht viel verfolge. Ich habe mitbekommen, dass es so 2, 3 Accounts gibt. Ich glaube, mit einem hängst du auch zusammen, Arne, oder hast du
zusammen? Ja, klar, Nils.
Die sehr, sehr hart gegen Supplements wettern. Und auch da wieder, Leute, macht, was ihr wollt. So, weiß ich. Ich denke, auch hier, Erfahrung ist sehr, sehr gut im Supplement-Bereich. Du kannst Supplements nehmen, du kannst dir damit das Leben leichter machen an gewissen Punkten. So würde ich es sehen. Wenn du sie nicht nimmst, wirst du auch nicht sterben und wirst wahrscheinlich genauso gute Erfolge machen. Muss man es jetzt aktiv, sehr aggressiv schlecht reden? Ich glaube nicht, aber mein Gott, ey, ich habe ja keine Ahnung, was die Leute mit ihrer Zeit machen wollen, so, weißt du, wenn sie jetzt, weißt du, es ist immer so ein bisschen, ich find's fast immer so ein bisschen heuchlerisch, so, weißt du, dann sagen die so, ja, ihr macht hier mit Supplements und so für eure Follower und dann Influencer, bla bla bla, was versuchst du denn mit dem Schlechtreden von Supplements auf Instagram, was?
Es ist das Gleiche.
Follower holen, Reichweite holen. Genau, es kommt genau das Gleiche raus.
Genau, und das so, dann auch noch, das dann als Aufsetzer zu nehmen, das ist eigentlich fast noch eine Nummer, für mich ist es fast noch eine Nummer härter, so, ne? Das ist, also, ja, okay.
Also, wie gesagt, ich will jetzt kein Schlechtreden, mein Gott, wenn du gegen Supplements bist und das online teilen möchtest, du kannst es machen. Ich denke, es sollte keiner beleidigt werden oder irgendwie, ihr wisst, was ich meine, so irgendwie extrem werden. Und dann ist auch gut so, weißt du. Ja. Und ich meine, unser einer hat ja auch immer noch die Wahl. Du kannst dem folgen und wenn es dir auf den Sack geht, dann folgst du halt nicht mehr und lebst dein Leben weiter.
Ja, also ich kann verstehen, weil auch immer wieder, es kommen immer wieder die Fragen, warum ich mit Nils keinen Podcast mehr mache oder irgendwas. Freunde, ein für alle Mal, es liegt nicht daran, dass Nils jetzt Anti-Supplement-Content macht oder irgendwas und ich Supplements mit einer Supplement-Marke kooperiere. Damit hat das überhaupt nichts zu tun. Ich bin mit Nils völlig cool. Können wir beide drüber lachen, glaube ich. Das hat damit gar nichts zu tun. Sondern genau, einfach Menschen haben einfach zu bestimmten Zeitpunkten ihres Lebens eine andere Agenda oder eine andere Vision, ne, wo es hingehen soll. Und das ist einfach die Sache. Und wenn, ich kann halt verstehen, wenn es um diese Extreme geht, dass wirklich Leute von morgens bis abends tatsächlich nur ihr Pulver propagieren und nichts mehr essen, sondern nur noch alles aus dem gleichen Haus kommt, also aus dem Supplement-Haus, dann kann ich auch diese Satire dahinter, kann ich ja verstehen. Weißt du, solange das Satire ist, finde ich das auch völlig cool. Aber sobald es, wie du schon sagst, zum Selbstzweck wird, um sich selbst zu verkaufen, dann ist es keine Satire mehr, sondern es ist das Gleiche, es ist Marketing. Und dann hör auf, Marketing schlecht zu machen, wenn du damit Marketing machst. So, das ist dann halt nicht so cool. Das kann ich dann
auch. Aber würde Satire nicht genau das Gleiche rauskommen? Also, dass du dich damit pushen möchtest. Also, verstehst du, was ich meine?
Eine Satire ist ja immer noch aus meiner Sicht etwas, was ein Umstand hinterfragt, kritisch ist. Also in dem Sinne, dass es eine Verbesserung möchte. Ja, aber oftmals ist es das ja nicht, sondern es ist einfach dann nur wirklich nur das schlecht machen und damit Aufmerksamkeit generieren. Wenn es darum ging, ja, weiß ich nicht, ob es einen Anti-Supplement-Trend gibt. Ich kann dazu nur sagen, du kannst den Leuten, also das finde ich halt auch immer interessant, wie soll ich das sagen? Du kannst den Leuten doch per se nicht unterstellen, dass alle dumm sind. Weißt du, das für mich ist das so, der kompletten Szene zu unterstellen, alle Leute, die mit Fitness anfangen, ihr seid dumm. Lasst euch nicht verarschen. Jeder kann doch denken, wenn er zu Zeiten halt diese Produkte kaufen möchte und sich damit gut fühlt am Anfang seiner Trainingskarriere, haben wir das alle gemacht. Alle. So, also aus meiner Generation. Ich habe Kreatin gekauft und dachte, ich bin morgen release, fertig. Und das war mega geil, das Gefühl. So, war mega geil. Erstes Whey-Protein, das Gleiche. Mega geil. So, und dau den Leuten doch nicht dieses schöne Placebo-Gefühl. Das ist doch geil. So, weißt du, also klaus ihn nicht und sag ihn nicht, gleich, der Traum ist gleich vorbei, gleich Realität. Gleich, du bist dumm. Okay, ich will nicht dumm sein. So, das ist nicht schön.
Ja, ja.
Übrigens, kurzer Schwenk in meine Vergangenheit, Arne, weil du es gerade sagtest mit das erste Kreatin. Mein allererstes Supplement, das weiß ich noch, das war in einem Fitnessstudio, in so einem kleinen familiären Fitnessstudio und die hatten dann an der Theke, hatten die hinten halt dann so Proteinpulver und halt, ich weiß gar nicht mehr, einfach gemischte Supplements, oder? Wie es halt in diesen alten klassischen Fitnessstudios noch so der Fall war, wo man ja auch noch Proteinshakes an der Theke dann kaufen konnte.
Sehr geil.
Naja, auf jeden Fall, mein allererstes Supplement, das war vielleicht so nach 2 Jahren Training oder so, da hatten die so einen Sale, so einen Ausverkauf und dann habe ich da so eine Dose gesehen und ich habe das eigentlich einfach nur gekauft, weil ich die Dose geil fand und dann war das letzten Endes ein Multivitaminpräparat. Dann habe ich mir das gekauft Und dann dachte ich mir, Junge, jetzt geht's richtig ab im Training. Also der Placebo-Effekt von diesem Multivitaminpräparat, der war bei mir enorm. Der war wirklich enorm, ja. Ich dachte, ich bin eigentlich schon fast ein bisschen illegal unterwegs, weil ich mir diese Dose kaufe mit den Pillen darin. Aber es hat auf jeden Fall mental einen krassen Boost gegeben. Ja.
Hast du es zu Hause vor deinen Eltern versteckt?
Ich weiß es gar nicht mehr. Kann ich dir nicht beantworten. Hast du das gemacht?
Ich musste so lachen, als Arne gesagt hat, so, ja, den ganzen Tag mit Pulvern, weil das ist sowas Typisches, was meine Mutter gesagt hätte. Ah, ja, Thomas, diese ganzen Pulver, ich weiß nicht. Und ich glaube, dass ich meine ersten Supplements zu Hause versteckt habe. Ich hatte so eine, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Das ist so eine kleine Tür in der Wand. Für so Hobbits-mäßig und da war noch so Platz in der Wand, wo man so Sachen reinstecken konnte. Und ich glaube, ich meine, ich habe damals meine ersten Supplements, also Kreatin oder sowas, da versteckt.
In der Hobbit-Kammer.
In der Hobbit-Kammer.
Soll ich euch mal eine witzige Geschichte erzählen?
Unbedingt.
Bin aber nicht sicher, ob ich die schon mal erzählt habe. Also, ich habe ja früher mehr oder weniger erfolgreich Basketball gespielt und ich musste mich auch Doping testen lassen. Simon, du kennst die Geschichte.
Bestimmt.
Und irgendwann hat es meine Mutter doch rausbekommen, dass ich Eiweiß nehme. So. Und dann kam gleichzeitig diese Doping-Geschichte und sie meinte immer so, Thomas, das ist zu gefährlich. Mach das nicht. Und ich so, Mutter, chill. So, weißt du? Und dann war ich auf einem Lehrgang von einer Nationalmannschaft und wurde das erste Mal getestet. Und bei der Testung haben die gesagt, wenn du keine Post von uns bekommst, dann ist auch nichts. Wenn du was bekommst, dann ist was. Und das habe ich auch genauso zu Hause meinen Eltern gesagt. Das Ding war nur, ich glaube, das war eher was Organisatorisches. Wenn du das erste Mal getestet wurdest, hast du so oder so was nach Hause bekommen. Ja, irgendwie so ein offizielles Schreiben, bla bla bla. Und ein paar Wochen später kam der Brief. Von der, ist es NADA oder WADA?
WADA.
Ist auch egal. NADA, ne? Ja. Kam der Brief im Briefkasten. Ich komme von der Schule, meine Mutter, einen riesen roten Kopf, komplett am Durchdrehen. Thomas, ich hab's dir gesagt. Und dann war das einfach nur so ein offizielles Schreiben, so, da stand irgend so ein Kack drin, so, weißt du. Aber fairerweise muss ich sagen, ich hatte auch ein bisschen Panik, ja, weil es wurde mir anders vermittelt oder es wurde anders kommuniziert und ich bin auch fest davon ausgegangen, dass, wenn ich Brief bekomme, positiv getestet bin.
Oh shit.
Auf jeden Fall waren die Supplements damals alle sauber.
Okay. Ja, aber vielleicht nochmal kurz zu diesem Thema. Ich meine auch, dass es jetzt diesen Anti-Supplement-Hype, den ich übrigens gar nicht mitbekommen habe, aber den es ja zu geben scheint, dass sowas entsteht, ist ja eigentlich fast immer nur eine Konsequenz aus dem, dass irgendwann in der Vergangenheit mal der Trend ein bisschen sehr vielleicht in die andere extreme Richtung gependelt ist. So, und dann, klar, ist es immer schade, finde ich, wenn dann von dem einen Extrem, wo es heißt irgendwie, eigentlich musst du dich nur von irgendwelchen Pulvern ernähren, damit du gesund und leistungsfähig bist, bis hin zu, Supplements sind alle scheiße, nimm gar nichts, iss nur noch Eier und Steak und keine Ahnung so. So dieses Gegenextrem, es ist genauso bescheuert. Und in ein paar Jahren wird es wieder in die andere Richtung gehen. Es ist immer dieses Pendel. Ich meine, es ist genau das Gleiche mit diesem ganzen Hybrid-Hype. An sich finde ich es aus vielerlei Hinsicht absolut gut, dass Leute vielleicht auch mal, die sonst nur Krafttraining gemacht haben, auch mal ein bisschen was für ihr Herz machen. So einen gewissen Gesundheitsgedanken, der vielleicht damit auch entsteht. Und so ein bisschen vielseitiger aufgestellt sind. An sich finde ich eine sehr sinnvolle Sache. Aber dieser Hype wird wieder so sehr ins andere Extrem getragen. Jetzt ist plötzlich irgendwie Laufen ist so viel besser und zu viel Krafttraining, das ist alles schlecht. Das ist wieder genauso dämlich. Genau wie die sagen, hey, du darfst nicht, also gar kein Ausdauer machen. Ansonsten verlierst du alle deine Muskeln. So, das ist genauso ein Quatsch. Also irgendwo so diese Mitte zu finden, das hatten wir auch schon ein paar Mal in diesem Podcast. Ich glaube, wenn man da irgendwann mal hinkommt, dann lässt man sich auch von diesen ganzen Hypes und Trends nicht mehr so beeinflussen. Weil dann siehst du irgendwelche Leute, die laut werden auf Social Media und du weißt schon, wahrscheinlich, du kannst das in ihrer Härte der Aussage mal mindestens halbieren und dann kommst du vielleicht der Wahrheit eher ein Stück näher. So, ne, aber ja, Fakt.
Gut, Arne. Mehr sag ich nicht.
Moin Moin aus Hamburg nochmals, Arne hier. Ich unterbreche kurz, um dich auf unseren Coaching-Service aufmerksam zu machen. Wenn du schon des Längeren über ein Coaching nachdenkst und deine Resultate nicht den entsprechen, was du an Zeit und Energie einsetzt, dann klick auf den Link in der Beschreibung und wir bringen deinen Fortschritt auf das nächste Level. Sichere jetzt ein kostenloses Erstgespräch. Ich freue mich, von dir zu hören.
Nächste Frage. Ein Traum, den du dir noch erfüllen möchtest? Das könnte man ins Philosophieren geraten.
Oh ja, absolut, ja. Boah. Ich habe letztens meine Frau gefragt, wenn wir es uns leisten könnten, könntest du dir vorstellen, auf die Malediven auszuwandern?
Die Frage kommt auch
noch. Gesagt.
Die kommt auch noch.
Die Frage, auswandern?
Ja, kommt auch noch. Also das mal erstmal außen vor.
Okay. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, ob ich hier darüber quatschen möchte, was meine Träume sind und was nicht. Wollt ihr anfangen?
Wenn du es nicht aussprichst, dann hast du dich noch nicht dedicated, dann hast du das noch nicht zugelassen.
Ich spreche es aus, aber für mich mittlerweile.
Ja. Nee, also ich kann das ganz, ganz simpel halten. Ich als alter Mann, der schon alles erreicht hat, finanziell. Nein, schön wär's. Nein, ich würde es tatsächlich gar nicht auf diese finanzielle Ebene bringen oder irgendwas. Als ich das gelesen habe, dachte ich halt nur so, wenn ich mal mit meinen Enkelkindern irgendwie im Garten toben kann, vielleicht noch mit denen sportlich aktiv sein kann, dann wäre das was, wo ich sagen würde, so, das ist was, wo ich sagen würde, das wäre nochmal sehr, sehr geil. So, das wäre schon super, super geil, wenn man Enkelkinder hat und noch fit ist und irgendwie die Generation miteinander noch das Leben, erleben in sehr, sehr guter Art und Weise, das wäre schon sehr, sehr top. Ja, mehr wünsche ich mir gar nicht.
Also im Sinne von Familie
ja.
Und da ein bisschen.
Ja, ja. Also genau, alles, was jetzt so, weil die meisten denken wahrscheinlich jetzt bei Träumen an, genau, irgendwas Finanzielles oder ein Haus oder genau, auswandern oder irgendwas. Habe ich alles. Also ich bin d'accord, wo ich bin und das kann auch gerne noch lange so bleiben. Es ist ein sehr, sehr schönes Leben, sehr, sehr gutes Leben. Ja. Für alles, was da drüber halt nach oben hinausgeht, das ist wie mit Training, musst du halt sehr, sehr viel investieren. Entweder Zeit, Schweiß, Tränen, Blut, Zeit mit deinen Lieben oder für andere Sachen. So, das lohnt sich für mich nicht mehr. Und glaub mir, ich war wirklich mit Mitte 20 jemand, ich habe diese Bücher noch, diese Journals, wo ich morgens aufgeschrieben habe, was ich in meinem Leben noch erreichen will. Das ist komplett.
Was stand absurd. Da, Arne? Das interessiert jetzt.
Boah, also ich krieg's jetzt nicht so schnell, wenn ich es jetzt hier stehen hätte, würde ich es rausholen. Aber da standen wirklich so Sachen drin, wie dieses typische auch nicht, ich würde dann, sondern ich habe mit 30 zwei Häuser auf Hawaii und wohne in L.A. und hab 7 Gyms auf der ganzen Welt, die mir gehören und besitze 500 Millionen Dollar oder was. Also solche Geschichten wirklich. Also wirklich so übertrieben, so wo ich so dachte, so ja, du musst das so übertreiben und dann musst du das visualisieren und so aufschreiben und dann erreichst du das. Habe ich nicht geschafft. Aber das Leben ist trotzdem
sehr, sehr gut für
mich gewesen. Ja, weiß ich nicht. Und genau, irgendwann kam halt die Erkenntnis, entweder bin ich nicht dafür gemacht, Milliardär zu werden, oder halt das, was du dafür als Investition reingeben musst, ist es mir halt nicht wert. So, das, nee.
No. Ja. Simon?
Boah, ja, auch schwierig. Ich meine, zu sehr in Details werde ich jetzt absolut auch nicht gehen. Aber ich glaube so im Großen und Ganzen, ohne jetzt zu philosophisch zu werden, das, was Arne auch teilweise schon angesprochen hat, für mich ist schon auch mittlerweile, ich finde es nicht so erstrebenswert, in einem bestimmten Bereich im Leben super gut zu sein und super erfolgreich zu sein und in allen anderen Bereichen ist tote Hose. Also für mich wäre es absolut nicht erstrebenswert zu sagen, okay, ich kann, weiß ich nicht, Milliardär werden, ja, und muss dafür aber alles opfern. Also sprich, ich habe eigentlich keine soziale Kontakte mehr, ich habe keine Familie, ich habe keine Zeit für Hobbys, ich habe keine Zeit, mich um meine Gesundheit zu kümmern. Wäre für mich nicht, wie ich mein Leben leben möchte. Andererseits, klar, gibt es auch finanzielle Ziele, die ich durchaus erreichen möchte, aber so grundsätzlich, wie ich es aktuell sehe, und auch hier, meine Meinung kann sich im Laufe der Jahre ändern, wenn ich älter und weiser werde, einfach ein, ja, ich nenne es mal ein recht ausgeglichenes Leben. Also in allen Bereichen eigentlich ganz gut aufgestellt zu sein. Also man ist finanziell ganz gut dabei, aber es gibt auch Zeit und Platz für Familie und für Hobbys und ja, das ist so ein bisschen meine 800-Meter-Läufe, Gesundheit, eine gewisse Leistungsfähigkeit im Sport, ohne jetzt eben wieder alles nur in den Sport zu stecken und dann anderes wieder schleifen lassen zu müssen. Mal phasenweise ist das ja okay. Also ich meine, es wird nie immer alles genau gleich sein. Es kann sein, man hat mal eine Phase, wo man sagt, hey, jetzt, weiß ich nicht, will ich mich auf irgendeinen Wettkampf vorbereiten und lass dann mal ein paar Wochen was anderes ein bisschen hinten runterfallen. Das ist ja okay. Aber so auf lange Sicht, denke ich, ist es mir wichtig, in möglichst vielen Lebensbereichen einfach gut aufgestellt zu sein.
That's it.
Gut.
That's it. Ja. So, gehen wir mal komplett off-topic hier. Thomas ist ja der fehlt mir das passende Wort. Wie soll ich das sagen?
Guru.
Klar, klar.
Jeremy?
Richtig. Der Jeremy. Richtig. 2.0. Also die Top 3 Parfüms unter 60 Euro.
Mann. Ich dachte, du nimmst die andere.
Die sollte ich doch nicht nehmen.
Es gab ja noch eine.
Noch eine?
Ja.
Noch eine Parfümfrage?
Wir können aber auch auf die eingehen. Ich meine, vielleicht könnt ihr...
Meinst du die mit der ähnlichen Louis Vuitton
Imagination? Nein, gibt es gute Parfums, die nach Honig riechen?
Ah, ja doch, ja, dann beantworte die war so ausgestrichen, komischerweise, weiß
ich
nicht.
Ja, die hatte ich gestern in der Story schon erwähnt, deswegen.
Ach so, ja, aber erzähl.
War die so blass. Dazu kann ich auch was sagen, zu der anderen vielleicht, aber ein bisschen weniger. Also, wer gutes Honigparfüm möchte, Naxos, eins der bekanntesten Nischendüfte, hat auf jeden Fall einen sehr, sehr ordentlichen Honigton. Nicht nur, aber Naxos sollte eigentlich so gut wie jeder kennen, der sich mit Parfüm auskennt. Und da ist Honig auf jeden Fall schon gut drin, ist aber sehr, sehr teuer. Und jetzt wird's noch teurer. Habe ich in Dubai gerochen, am Flughafen. Tobacco Honey von Guerlain. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich glaube, das Ding kostet 400 Euro oder so. Und wenn ihr das riecht, es ist so süß. Ja, also es ist übertrieben. Aber es ist ein Honigduft. Und ein guter Kumpel von mir hat mir gestern noch einen Tipp gegeben. Gib mir kurz eine Sekunde. Von Zoologist. Die machen immer so abgefahrene, ja, Zoodüfte. Ich mag die überhaupt nicht. Aber es gibt einen, der heißt Bee. Und ich denke mal, der möchte auf Bienen ansprechen. Der soll wohl sehr gut sein als Honigduft. Also für den, der es gefragt hat, das sind 3 Stück. Der tragbarste ist in meinen Augen auf jeden Fall Naxos. Den kannst du so gut wie immer tragen. Habt ihr Honigdüfte, Jungs, Männer?
Nee, nicht einen.
Gut, dann nächste Frage.
Ich habe das Einzige, woran ich gerade denken musste, hat zwar nichts mit Honig zu tun, aber Thomas, kennst du bestimmt auch von Parfüm de Male. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Es wird geschrieben O-A-J-A-N.
Ojan.
Ojan, ja. Der hat ja, eben, ich habe den vor ein paar Wochen mal gerochen.
Weihnachtsmarkt.
Riecht ja so ein bisschen, ja genau, nach Weihnachtsmarkt. Ja. Ich fand ihn aber erstaunlich gut, muss ich sagen.
Es ist ein brutal guter Duft, ja. Aber also, schwer tragbar, weil zu was willst du ihm tragen? Zum Weihnachtsmarkt.
Auf dem Weihnachtsmarkt.
Also weißt du, was ich meine? Er riecht einfach nach Weihnachtsmarkt.
Aber fand ich brutal geil. Also ich habe den gerochen und ich überlege wirklich, ob ich mir den hole.
Ist ein gutes Ding. Und auch kräftig und Haltbarkeit weiß ich jetzt nicht. Aber so wenn er erstmal rauskommt, du weißt, welcher Duft es ist. Er hat einen starken Wiedererkennungswert.
Ja. Ich habe auch gesehen, es gibt ihn auch bei Alexandria Fragrances tatsächlich als, als Dupe.
Wo steht denn mittlerweile dein Warenkorb?
Mein Warenkorb.
Also,
es dürften schon so zwischen 300 und 400 sein, glaube ich. Also ich habe mal zwischendurch, weil es ist ein bisschen ausgeartet, ein bisschen ausgemistet, weil ich glaube, ich hatte mal irgendwie 8 oder 9 Parfüms da drin. Und ich glaube, jetzt sind es noch 5.
Welche?
Warte.
Aber ich komme jetzt nicht mit diesem Clive, wie heißt der?
Clive Christian. Einer von Clive Christian ist drin.
Also, weißt du, wie teuer die Dinger sind?
Na, erzähl mal.
Simon, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich habe keinen davon. Ich glaube, die kosten zwischen 500 bis 700 Euro oder so, ne?
Richtig.
Alter.
Ja. Für wie viel? Was, also so?
Die sind 100 Milliliter?
Ich glaube, es sind 100. 100 ja. ML, ja. Ja. Es gibt auch von Clive Christian, es gibt einen, ich weiß nicht genau, welcher Duft das ist. Ich glaube, das ist sogar, haben sie den für die Königsfamilie oder so erstellt. Der kommt auch, ich glaube, kommt der in irgendeinem Diamantflakon oder sowas? Also kostet mehrere Tausende von Euros. Also insane.
Ja, da können wir nicht mehr mitreden.
Nee.
Wollen wir zur Frage beste Düfte unter 60 Euro?
Ja, der passt da, glaube ich, eher. Der passt da.
Ups, das wäre ganz gut. Nee, Simon, sag ruhig noch weiter.
Nee. Mach du erstmal die Frage.
Soll ich?
Ja,
hau raus, klar.
Ich habe jetzt nicht alle Preise auf dem Schirm. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die unter 60 Euro sind. Aber welche definitiv gut sind und in meinen Augen underrated sind, Spice Bomb Extreme. Müsste, glaube ich, so 60, 70 Euro kosten. Ist mega gut für den Winter. Spice Bomb Infrared ist auch mega gut. Ist ähnlich wie Extreme, ein bisschen frischer. Ja, habe ich jetzt letztens eine Probe gehabt, ist auch relativ günstig. Dann hätte ich glaube, Boss Bottle dürfte nicht zu teuer sein. Vielleicht so in den Bereich fallen. Auch absolut solide Dinger, ja. Kann man immer tragen, kommen gut an. Ja, sind jetzt nicht wirklich was Besonderes, hat wahrscheinlich jeder zweite trotzdem gute Düfte. Und ich würde auch sagen, Abercrombie & Fitch hat auch solide Düfte für recht wenig Geld. Also kann man sich durchprobieren. Gibt mehr als genug. Und die Dupehäuser. Alexandria, was Simon gesprochen hat, vielleicht nicht, weil die sind ja relativ teuer für Dupes oder so. Sind es Fälschungen?
Ja. Ich meine, es kommt halt auf die Größe natürlich drauf an. Ne?
Also ich glaube, selbst die 30 Milliliter kosten schon an die 70 oder sowas?
Nee, also die 30 ML kosten so, ja, plus minus, es variiert ein bisschen, aber so um die 50 Euro.
Okay, aber da gibt es ja deutlich günstigere. Ja, zum Beispiel Latafa kriegst du ja Düfte 100 Milliliter für 25 Euro, die auch mega gut sind. Also einfach Dupehäuser angucken und einfach da ein bisschen rumforschen und da kriegt man so viel gute Düfte für 20 bis 30 Euro, es ist der Wahnsinn. Ob man das jetzt möchte, sich quasi einen Dupe oder einen Fake holen, ist eine andere Frage, aber man kommt an sehr, sehr gute Düfte für wenig Geld auf jeden Fall ran.
Okay, kannst du an der Stelle mal deinen Instagram-Account, Parfüm-Account hier promoten?
Genau, Pumped Perfume. Ich weiß nicht, ob es einen Bindestrich oder einen Unterstrich zwischen hat. Ich glaube, Pumped Unterstrich Perfume. Da kommt aber nicht so regelmäßig etwas. Aber wer folgende, bitte. Ich habe schon 3 Hammer-Reels draußen.
Abchecken, wenn ihr gut riechen wollt. So, nächste Frage, genau. Wenn du auswandern würdest, müsstest, in welches Land und warum?
Schweiz. Habe ich Simon besucht, hat mir extrem gut gefallen, war viel zu teuer, aber wenn ich könnte und es mir leisten könnte, Schweiz.
Easy. Simon, du?
Also ich muss sagen, Schweiz steht bei mir auch tatsächlich weit oben auf der Liste.
Gut, weil nicht Dubai?
Ja, Dubai kommt an Platz 2. Nein, tatsächlich nicht. Also Schweiz ist weit oben auf der Liste. Ja, ansonsten, ich meine, ich bin ein absoluter Sommer, Sonne, Meer, / Seetyp. Ich könnte mir schon auch vorstellen, wirklich mehr so in die südlichen Gefilde.
Ich dachte polnische Ostsee.
Polnische Ostsee. Da war ich halt noch nie. Da war ich halt noch nie, ja. Da
war ich letztens. Absolut okay.
Ja, ja, hast du schon mal gesagt, dass es empfehlenswert ist?
Definitiv. Also ich meine, wir waren im ersten Ort nach der Grenze. Wir konnten quasi zu Fuß rübergehen nach Deutschland. Und ich meine, wenn du 100 Meter gehst und die Preise nochmal etwas runtergehen, ja, warum denn auch nicht? So, also ich meine, die Leute sind auch nett, wenn du zu denen nett bist, so wie es halt ist. So, weißt du? Die können perfekt, nicht perfekt, aber die können sehr gutes Deutsch. Du brauchst kein Wort Polnisch sprechen zu können. Ja, also ist schon solide. Ich würde dahin nicht auswandern, aber für einen Kurzurlaub geht's auf jeden Fall klar.
Ist gut. Okay. Ja. Ja. Ja,
und also, Ostblock ist immer eine Reise wert, wirklich. Das ist halt trotzdem ein bisschen andere Mentalität und so, weißt du. Du merkst sofort, dass du in Polen bist und, aber kann man mal machen, kann man mal machen.
Also komm mit auf die Liste auf jeden Fall.
Mir ist noch ein Land eingefallen.
Ja.
Rumänien. Steuer. Absolut gut.
Rumänien, Alter.
Ich weiß nicht, ob ich dort leben wollen würde, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, aber steuerlich wohl sehr, sehr nice.
Mhm. Okay, okay. Ja.
Wo könntet ihr euch denn überhaupt nicht vorstellen, was vielleicht gefragt ist, bei anderen zu leben?
Ja, Dubai tatsächlich, ne?
Ja.
Also ich finde das gruselig. Ich finde es ganz gruselig. Ich war zweimal in Dubai. Also man darf erst drüber reden, wenn man das auch wirklich mitreden kann, bin ich ja immer ganz klar der Meinung. Und ich war zweimal da und ich finde es halt auch, also die Menschen, die jetzt nach Dubai gehen, um natürlich Steuern zu sparen und nur noch im Konsum zu leben und Convenience und so. Das kann ich alles, ich kann das nachvollziehen, dass die da hingehen. Ja. Aber für mich ist das so eine absolute Parallelwelt da. Ne? Das ist so wie in der Matrix. So, das ist alles so, als wenn irgendwas falsch ist in dieser Matrix, in dem Code. So, es ist alles, fühlt sich ganz komisch an. Und ich würde da halt nicht leben wollen. Das wäre für mich tatsächlich so eine Woche Urlaub cool. So einfach in die Mall und warm und Kohle ausgeben und dann irgendwie sich zu, ist einfach ein schönes Lebensgefühl. Aber alles drüber hinaus ist halt für mich da wie so ein Gefängnis eher so. Temperatur ist viel zu hoch. Du musst immer in klimatisierten Räumen sein. Für mich absoluter Albtraum, so als Nature Boy.
Temperatur viel zu hoch. Ich kann mitreden, Arne. Ich habe keinen Urlaub gemacht in Dubai, aber ich bin über Dubai geflogen, also bin ich berechtigt, damit zu reden. Okay. Wir sind in Dubai gelandet, auf dem Weg auf den Malediven. Ich glaube, es war 2 oder 3 Uhr nachts und die Temperatur war fast bei 50 Grad.
Alter.
Wow. Ja. Crazy, man.
Insane.
Einfach crazy. Insane.
Ja, nee, also mich würde Dubai auch nicht reizen. Ja, so generell, ich meine, wo nicht, für mich wäre bei dem Thema Auswandern super, super wichtig, dass ich irgendwo sehe, in diesem Land auch eine gute Chance habe, mich zu integrieren. Weil ich hätte keinen Bock, jetzt zum Beispiel in Dubai zu leben und dann eigentlich in Dubai nur mit anderen Auswanderern rumzuhängen. Sondern für mich wäre wichtig, dann auch die Sprache in diesem Land zu können, dass ich mich da kulturell irgendwo auch sehe, dass ich sage, da kann ich mich ein Stück weit identifizieren und fühle mich da einfach, ja, oder sehe die Möglichkeit, dass ich da wirklich quasi wie ein Einheimischer auch leben kann.
Und, Polnisch kann ich dir beibringen.
Polnisch? Ich meine, wenn ich nach Polen gehen würde, dann würde ich ganz klar auch wirklich die Sprache lernen und eigentlich wäre dann mein Ziel, wenn ich irgendwohin auswandere, dass man irgendwann nicht mehr weiß, dass ich Deutscher bin, außer ich sag's halt.
Dann zieh nicht nach Polen, weil die polnische Sprache ist extrem schwer. Falls du die ganzen die ganzen Instagram-Accounts kennst, die immer so Sätze vergleichen, wie es im Deutschen ist und wie es dann im Polnischen ist, mit 10.000 verschiedenen Möglichkeiten.
Ja.
Ja, ich bin immer froh, weil ich es halt so von klein auf gelernt habe. Also ich kann es nicht perfekt, bei weitem nicht perfekt, aber es ist trotzdem intuitiv für mich, das, was ich kann, weißt du? Ich muss nicht über irgendwelche Zeiten, Formen oder sonst was nachdenken. Ich sag's einfach.
Ja.
Aber immer wenn ich diese Instagram-Reels sehe, also diese Comedy-Reels, denke ich mir immer so, ey, die haben schon recht. Es ist wirklich mega kompliziert.
Es gibt doch dieses eine Bild, ich glaube, das habe ich dir auch geschickt, irgendwie so mit der Überschrift polnische Eltern, wenn sie einen Namen für ihr Kind suchen und dann so eine Tastatur, wo sie einfach draufhauen mit der Hand.
Ja. Das gilt für Vor- und Nachnamen.
Ja.
Schmierschek. Ah ja, kann ich dich auch Peter nennen?
Okay. Okay, also wir wandern nicht aus. Erstmal nicht. Ich glaube. Es ist auch gar nicht so schlecht hier, oder?
Oh, da machst du jetzt ein Fass auf Arne, ja, wo ich stundenlang mit dir drüber reden könnte. Also,
ich finde, es ist schon viel, viel schlechter geworden hier, als es mal war. Aber ja. Also alle wandern jetzt aus und wollen weg und so. Also ich bin da auch völlig dabei. Ich würde hier auch sofort weggehen, wenn ich du hast ja dann der Eltern hier und so weiter, da denken viele ja gar nicht dran, weil sie auch in so einem Alter sind, denen das scheißegal ist. Weißt du, ja, die leben noch, das ist alles gut. Ich bin jetzt halt 42 und so meine Eltern werden nicht ewig noch leben so und dann einfach wegzugehen, das da denken die meisten nicht dran, weil die halt noch jüngere Eltern haben so. Was ich halt meine ist, es gibt auch in der Psychologie so eine Begrifflichkeit der wie nennt sich das nochmal, Pessimistic Fallacy. So, und das ist so der typische Deutsche so. Es ist halt alles schlecht, es ist alles so teuer geworden, es ist halt alles schlecht geworden, so ist es auch so. Aber trotzdem ist es halt, glaube ich, immer noch nicht so schlecht hier, wie es die meisten wahrnehmen, wenn sie mal durch die Welt reisen würden und mal einen Live-Check haben würden. So.
Ich finde es auch für mich selber, weil ich selber oft mit dem Gedanken spiele, für mich ist es eine sehr, sehr schwere moralische Frage. Würde ich es nur wegen Geld und Steuern zum Beispiel machen, dann hätte ich gesagt, okay, sofort tschüss. Ja, weil wenn ich bedenke, was ich an Steuern abdrücke, absurd. So, weißt du? Auf der anderen Seite ist es bei mir so, ich mag die momentane Entwicklung nicht. Ja, und ich tue mir schwer, damit zu sagen, ich mag's nicht und verpiss mich einfach. Oder sag ich mag's nicht und tu was dafür, dass es besser wird. Weil ich wurde in Polen geboren, ich fühle mich aber als Deutscher und mir liegt sehr wohl sehr viel an Deutschland. Und deswegen ist es für mich eine hart moralische Frage, ob zum Beispiel ja oder nein. So, weißt du? Und momentan überwiegt er Zweiteres, dass ich sage, nein, weißt du, wenn was schlecht läuft, dann kann man sich auch einfach dafür engagieren, dass es auch einfach besser wird, so, weißt du, weil ich sag mir immer, Deutschland hat mir und meiner Familie viel gegeben, was wäre das für ein Zeichen zu sagen, wenn es mal nicht so toll ist, sofort abzuhauen, so, weißt du?
Genau das. Das sind halt auch wirklich die Leute, mit denen ich mich ganz schwer identifizieren kann, die genau so ticken und sagen, ja, wenn mir das hier nichts geben kann, so, dann hau ich halt ab. So, weißt du, und das sind halt auch die Leute, die es sich finanziell auch einfach ohne weiteres erlauben können, ohne drüber nachzudenken. Einfach so, ja, dann gehe ich halt jetzt dahin. So und ich kenne halt aus meinem Bekanntenkreis mehrere Leute, die das genauso gemacht haben. Nach Corona und alles blöd und dies und das und so, die konnten sich das finanziell erlauben und sind jetzt so, na und wie ist es jetzt in Deutschland? Ist doch alles scheiße, ne? Und so. Es ist nicht besser geworden, seit du weg warst. Aber da, wo du bist, ist es jetzt das Wetter besser.
Wo gehen die hin?
Wo gehen Dubai? Die hin? Ja, die gehen nach Dubai, die gehen nach Kapstadt, die gehen nach Portugal. Das sind so.
Haben die dann so Business? Also haben die ein Business, was die von da aus dann leiten?
Ja, oder? Genau. Das ist alles so online, Unternehmer oder Leute, die genug grundsätzlich Privatiers sind, genug Geld haben. Das lohnt sich natürlich einfach. Krypto-Billiardäre einfach, ne? Das ist halt super interessant zu sehen, dass du dann natürlich immer, dann, wenn du in der Position bist, einfach, ja, wo du einfach sagen kannst, ich kann auch das einfach mal machen, dann ist es einfach gesagt. Ne? Ja.
Aber ist natürlich die Frage, ich meine, in Anführungszeichen nur, weil du in der Lage dazu bist, das zu machen und dir gefällt es halt irgendwo nicht mehr, würden wir es dann anders machen? Also,
nee, klar, wahrscheinlich nicht. Aber gebe ich dir völlig recht.
Ich meine, klar, wenn du sagst, eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr, ich kann es mir halt nicht leisten, ja, logisch, ist natürlich total eine blöde Situation. Aber wenn du es dir leisten kannst, dann zu sagen, ich mach's nicht, obwohl für mich, wo auch immer meine Grenzen liegen, die vielleicht überschritten wurden, aus welchen Gründen auch immer, sei es, weil Deutschland mittlerweile nicht mehr allzu unternehmerfreundlich geworden ist oder aus sonstigen politischen Gründen, wie auch immer, es dann nicht zu machen, ist ja auch eigentlich nicht zwingend die Lösung. Also klar, wie Thomas sagt, dann wäre die einzige Alternative, dann schau, dass du dich engagierst und was dagegen tust. Das ist natürlich dann aller Ehren wert, wenn man das macht. Wozu aber vielleicht auch einfach nicht jeder Lust hat. Ich meine, weil das würde ja dann in den meisten Fällen bedeuten, du musst irgendwie in die Politik einsteigen.
Ich glaube, ich wäre ein richtig guter Politiker.
Ich auch.
Auf jeden Fall. Das habe ich so richtig im Gefühl, ja.
Vielleicht sollten wir eine Partei gründen.
Die Pamtpolitik?
Die was?
Pamtpolitik.
Pamtpolitik, ja. Irgendwie sowas. Vielleicht sollten wir das mal machen.
Also ich würde dich wählen, Thomas. Den ersten Danke. Wähler hast du schon mal. Yes.
So, zum Abschluss eine Frage, die, glaube ich, die ist für Thomas. Oh. Servus, kannst du ein paar nette Workshops empfehlen zum Thema Training, Ernährung etc.? Thomas, du hast doch irgendwas in the making, oder nicht?
Das werde ich so oft gefragt, ehrlich. Und das Ding ist, ich habe mir alles, was man bei Instagram sieht, eigentlich so aus dem Netz beigebracht. Ich habe ein Seminar gemacht von Coach Cassim, kennen die meisten bestimmt. Mhm. Das fand ich okay, aber ich weiß nicht, ob ich es unbedingt für den Preis empfehlen würde. Das meiste, was du wissen musst oder kannst, gibt's for free online, wenn du dir ein bisschen Mühe gibst. Und Simon, wir waren damals auf der Powerlifting Conference in Dublin. Ja. Da könnten wir viele Geschichten drüber erzählen.
Ja.
Hat sich das für dich gelohnt?
Ich sag mal, als Erfahrung an sich war es schon cool, aber eingeschlossen so das ganze Wochenende, was wir da hatten, das war schon geil. Von dem her, ja, hat sich gelohnt. Rein jetzt vom Inhalt der Konferenz. Ich wüsste jetzt nicht mal mehr, was genau ich von da mitgenommen habe. Also ich glaube eher nein.
Hast du irgendwas, wo du sagst, Junge, das habe ich aktiv gekauft und gemacht und das hat mich so geflasht und mich voll nach vorne gebracht. Ich habe da einfach nichts, um ehrlich zu sein.
Nee.
Ich will aber auch nicht sagen, dass es das nicht gibt. Ich habe Bock, das Mentoring-Programm von Chris Beardsley zu machen, ja, weil ich ein riesen Fan bin. Das ist auch recht teuer. Hätte ich aber voll Bock drauf zu machen. Ja. Ich kann aber nicht sagen, wie es ist. Aber es gibt bestimmt noch viele andere gute Sachen da draußen, die ich einfach nicht kenne, weil ich sie nicht gemacht habe. Ja. Ich empfehle immer zum Einstieg, Simon, das Buch kennst du ja auch von Marco Teugo oder Tuigo. Das empfehle ich jedem, der wirklich tiefer reingehen möchte in die Materie. Ist deutsch, ist super detailliert, wirklich umfangreich. Mega geiles Buch. Mega, mega geiles Buch. Viel, viel besser als viele andere Sachen, die man da draußen bekommt. Aber so Seminar, ich weiß, die Jungs von MTMT machen, glaube ich, was. Ich weiß aber auch nicht, wie gut das ist. Ich verstehe mich mit ihnen gut, deswegen denke ich, dass es gut ist. Ich weiß es aber nicht, ich kann es sagen. Arne, du bist doch immer auf Seminaren unterwegs mit Mike Israel. Erzähl doch mal.
Ja, also ich war sicherlich die letzten Jahre auf vielen Seminaren, auch von RP. Und ich würde tatsächlich sagen, vor 6, 7 Jahren haben mich diese Seminare tatsächlich auch weitergebracht. Weitergebracht, weil du diese Menschen halt tatsächlich auch fragen konntest, persönlich fragen konntest, über bestimmten Kontext, es war einfach für mich, hat mich sehr, sehr, sehr weitergebracht zu dem Zeitpunkt. Hätte ich definitiv empfehlt. Heute würde ich es mir sicherlich nicht nochmal so geben. Aber ich kann es den Leuten nur empfehlen. Aber ich glaube, mittlerweile aktuell gibt es auch sehr, sehr wenig in dem Bereich, oder? Also ich wüsste halt auch nichts. Also es ist aktuell, dass das Schlimme ist, nicht das Schlimme, sorry. Aktuell, es wird ja eher mittlerweile damit geworben, dass jeder ja ein Coach werden muss. Also wirklich jeder Gott und die Welt muss jetzt Coach werden und es werden nur noch Coaches ausgebildet. So, das wird viel gemacht und ich glaube auch qualitativ gemacht.
An welcher Stelle? Also nur so aus Neugier.
Ja, die ganzen Wiener Geschichten halt, ne? LTS und sowas, weiß nicht, Lift the Standard heißt das. Glaube ich schon, dass das sehr, sehr viel Hand und Fuß hat. Die Leute, die da an den Seminaren teilnehmen, für die, die kenne ich meistens alle auch irgendwie, habe ich im Podcast gehabt, alle super Sachen. Aber das geht dann halt wirklich spezifisch darum, ja, für Coaches so. Und das ist so ein Trend, den ich nicht so gut finde, dass jeder, der sich für das Thema interessiert, auch innerhalb von ein paar Wochen, Monaten dann glaubt, auch Coach werden zu müssen. So. Das ist so ein bisschen...
Ich sag ja immer, wenn bei der GNBF 300 Teilnehmer an einem Wettkampf teilnehmen, hat das Land danach 300 Online-Coaches mehr.
Ja, und da siehst du natürlich, dann ist natürlich auch ein, ist das ein Markt, ne? So,
Powerlifting nicht anders, also.
Nee, was ich eigentlich sagen wollte, das war eigentlich so ein Pass an dich, Thomas, dass du ja aktuell, glaube ich, scheinbar so ein paar Sachen in the making hast, so.
Absolut.
Würde ich du definitiv mega empfehlen. Ja?
Ich habe mega geile Powerlifting-Seminare, kann man sich geben, sind auch preisgünstig, zumindest in meinen Augen, weil ich genau weiß, wie viel Arbeit da drin steckt. Ich mache jetzt ein Latissimus Dorsi-Seminar, ist ganz schön geil geworden. Und ich plane in Zukunft auch noch viel, viel mehr. Simon, falls du irgendwann mal wieder Bock darauf hast, ich bräuchte Hilfe. Das ist ganz schön viel. Das
kann ich mir vorstellen. Wie viele Stunden hast du schon bei deinem Lat-Seminar?
Also ich war gestern, ich glaube am Ende waren es ungefähr, also nicht falsch verstehen, ich war gestern 7 Stunden am Aufnehmen, aber das sind nicht 7 Stunden Videomaterial am Ende.
So habe ich es verstanden.
Ja, nein, nicht falsch verstehen. Das werden wahrscheinlich am Ende 2 bis 3 Stunden. Aber es ist das schon viel, wenn es nur um den Latt geht.
Ich wollte gerade sagen, es ist für eine Muskelgruppe.
Ja. Ist ganz schön. Und Simon, das Ding ist, meine PowerPoint hat jetzt am Ende knapp 90 Folien gehabt. Ja. Crazy. Und ich versuche, also ich nehme ein Video auf und meistens gehe ich Folie für Folie ab. Und ich versuche mich bei den Folien schon richtig kurz zu halten und schnell zu sein. Ja? Wenn ich einfach drauf loslabern würde, ich würde 10 Stunden voll bekommen.
Crazy.
Ja, crazy. Ich plane noch viel. Ich plane in meinen Augen ein paar coole Sachen, aber das sage ich immer. Aber es braucht halt alles mega viel Zeit, ne, das Ganze zu erarbeiten und dann auch an den Start zu bringen und so weiter. Aber ich versuche auf jeden Fall richtig, richtig geile Sachen zu machen, die es so auf dem Markt nicht gibt, von dem Level, was Knowledge angeht. Ist zwar nicht schwer im deutschen Raum, in meinen Augen, ich will niemanden beleidigen, aber wir haben im deutschen Raum, denke ich, nicht so viel Gutes, was sehr ins Detail geht, auch was die Physiologie angeht. Und da versuche ich schon, also ich habe ein paar richtig, richtig geile Sachen vor, aber es wird definitiv dauern, weil ich muss ja auch noch irgendwie nebenbei ein paar Leute betreuen und so weiter.
Geld verdienen halt, ne?
Mir ist also noch eine
Was denn?
Mir ist noch eine kontroverse Aussage eingefallen, was ich nicht mehr empfehlen würde. Aber ich weiß nicht, ob ich dazu sehr gehatet werde online.
Ja, Hate ist ganz hate.
Aber Simon, du kannst mich beschützen.
Ja, ich beschütze dich.
Du weißt wahrscheinlich, was ich sagen möchte.
Ich habe eine Idee, aber ich...
Ein sportwissenschaftliches Studium würde ich nicht zwingend empfehlen. Punkt.
Ja.
Ich finde es immer, ich muss mich in jedem Podcast nicht rechtfertigen, aber ich muss es klarstellen, dass das, was ich kann und weiß, rein gar nichts mit dem Studium zu tun hat. Ja, und Studium ist echt, ich finde im Sportbereich, wenn du forschen möchtest und so weiter, okay. Wenn du das nicht möchtest, dann brauchst du dieses Studium nicht. Es macht dich nicht besser.
Ja, dem muss ich leider aus eigener Erfahrung zustimmen.
Danke, Simon. Ja.
Alright, dann würde ich sagen, cappen wir das Ganze hier. Ne? Sind gut dabei. Ja, danke für eure Fragen an der Stelle. Ne? Natürlich danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wie immer dem Ganzen Support da lassen und teilen mit allen Leuten, die davon profitieren könnten. Und dann sage ich mal, sagt man Servus auch zum Abschied. Ich komme gerade aus Bayern, aber ich habe mich da so schlecht eingelebt.
Tschüss, sagt man zum Abschied, Arne.
In Hamburg sagt man Tschüss.
Oder Simon, falls wir schon ein bisschen starten wollen, Dovizenja.
Wie?
Dovizenja.
Dovizenja.
So in die Richtung.
In dem Sinne.
Peace. Sehr polnisch, oder?
Peace out.
Ciao.